Jetzt haben wir ein schönes Kapitel, Kanto 6, Kapitel 1, Text, helft mir mal, 64 sogar, Nektar. Oh, nicht Nektar, es geht da um viel ernste Themen. Ajamir fällt total auf den, also von seiner guten Position herab. Wir gehen da mal ganz schnell durch, ausnahmsweise. Es ist also die traurige Geschichte, wie ein edler Brahmana ein Schürzenjäger wurde. So begann Ajamil, alles Geld, das er von seinem Vater geerbt hatte, auszugeben, um die Prostituierte durch vielerlei materielle Geschenke zu erfreuen, damit sie ihm wohlgesonnen bliebe. Er gab alle seine brahmanischen Tätigkeiten auf, nur um diese Prostituierte zufriedenzustellen. Erläuterung. Es gibt überall auf der Welt viele Beispiele, wie ein geläuterter Mensch, weil er sich zu einer Prostituierten hingezogen fühlte, alles ererbte Geld aus dem Fenster warf. Diese Art der Schürzenjägerei ist höchst abscheulich und das Verlangen nach Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierten kann den Charakter ruinieren, jemandes hohe Stellung zerstören und einem alles Geld, das man besitzt, aus der Tasche ziehen. Deshalb ist unzulässige Sexualität strikt untersagt. Man sollte sich mit seiner Ehefrau zufrieden gehen, denn schon eine leichte Abweichung wird verheerenden Schaden anrichten. Ein Krishna-bewusster Grihastha sollte sich immer daran erinnern. Er sollte stets mit einer Frau zufrieden sein und durch das Chanten des Hare Krishna-Mantra friedlich bleiben. Andernfalls könnte er jederzeit von seiner guten Position herunterfallen, wie am Beispiel Ajamils deutlich wird. Vipram svabharyam aprodam kule mahati lambitam visasarya chirat papa svairinya panga vittadi. Noch ein zweiter Text, also, weil seine Intelligenz vom lüsternen Blick der Prostituierten durchbohrt worden war, widmete sich der derart überwältigte Brahmana Ajamil in ihrer Gesellschaft sündhaften Tätigkeiten. Er gab sogar die Gesellschaft seiner äußerst schönen jungen Frau auf, die aus einer sehr ehrenwerten Brahmana-Familie stammte. Erläuterung: Traditionsgemäß steht es jedem zu, das Eigentum seines Vaters zu erben. Und auch Ajamil erbte das Geld seines Vaters. Aber was tat er damit? Statt das Geld in den Dienst Krishnas zu stellen, verwendete er es im Dienste einer Prostituierten. Aus diesem Grunde war er verdammt und sollte von Yamaraj bestraft werden. Und wie kam es dazu? Er fiel dem gefährlichen, lustvollen Blick einer Prostituierten zum Opfer. Hare Krishna. Heute Morgen möchte ich sehr gerne diesen Bhagavatam-Text mit einer bestimmten Perspektive, die euch unter Umständen erstaunen, aber auch erfreuen wird, behandeln, nämlich aus empirisch, spirituell empirisch Wahrnehmungspsychologie. Es ist ja so, dass sich der Blick Ajamils verstellte. Er hatte vorher ganz bestimmt eine, sagen wir mal, keine Anziehung zu Prostituierten gespürt oder nicht gedacht, Prostituierten wären eine wirklich wichtige Gemeinschaft in seinem Leben. Er ist an ihn vorbeigegangen, hat verstanden, ja, diese in der vedischen Gesellschaft gibt es solche Bedürfnisse, die nicht innerhalb der Ehe zufriedengestellt werden. Und so gibt es Männer, die am besten zu Frauen gehen, die ebenfalls eine vielseitige Anziehung zu Männern haben. So kann man das höflich wohl am besten ausdrücken. Und bevor die jetzt zu verheirateten Ehemännern, also Ehefrauen gehen, und die also versuchen, durch ihren männlichen Charme von ihren Eheleuten, also Ehemännern, abzuwerben und dann ein riesen Tohuwabohu anrichten, ist wahrscheinlich das Beste. Man geht nach der Philosophie gleich und gleich gesellt sich gern, nicht? Lasst lustvolle Männer zu lustvollen Frauen gehen. Das wird seine Wahrnehmung gewesen sein. So, Ajamil ging also bestimmt mit einer bestimmten Sichtweise an diese Thematik heran. Prostitution. Aber jetzt verstellt sich ja sein Blick. Er nimmt es anders wahr. Er kam in die Situation hinein, wo er ja ein Zeuge wurde von einer äußerst lustbeladenen Szene. Und er entwickelte große Anziehung zu dieser Frau und hat auf diese Weise dann ja nicht mehr sein brahmanisches Leben geführt, sondern wurde zu einem Raubmörder, so muss man es ja sagen. So dieses Phänomen, was wir bestimmt alle kennen und auf das ich jetzt in dieser Weise nicht weiter eingehen möchte, ist auch interessant, wenn es darum geht, den Blick wieder auf Krishna zu richten und den Blick also, sagen wir mal, der verstellt ist, wieder richtig einzustellen, damit wir tatsächlich den Herrn im Herzen wahrnehmen können. Hare Krishna. Damit wir, wenn wir auf den Altar sehen, Gonitai tanzen sehen und Jagannath Lila sehen, das ist eine bestimmte, ich will mal sagen, ja, Blickveränderung. Es gibt unserer Philosophie vier verschiedene Blicke oder Arten, die Dinge zu sehen. Und zunächst einmal gibt es den tamasischen Blick. Da wird einem Adama sehr anziehend. Wenn man die Welt dann sieht, dann sieht man das Adamische und fühlt sich hingezogen. Ihr kennt das in der heutigen Gesellschaft, da gibt es viele Beispiele dafür. Es heißt auch dieser tamasische Blick, dass man sich zu einem Dharma angezogen fühlt, was eigentlich nicht das eigene Dharma ist, das Swadharma. Man imitiert das, was andere tun. Dann gibt es den rajasischen Blick. Da fühlt man sich sehr zu Aktivitäten angezogen. Mein Leben muss durch Aktivitäten verändert werden. Dann gibt es den sattvischen Blick. Und Menschen, die diesen sattvischen Blick haben, diesen sattvischen Darshan der Wirklichkeit, fühlen sich sehr angezogen zu allem, was mit der spirituellen Wirklichkeit zu tun hat. Und dann gibt es den Blick oder die Sichtweise, die ein Devotee so nach und nach entwickeln möchte, also was heißt nach und nach, so schnell wie möglich entwickeln möchte, den Blick der Bhakti, wo der Devotee tatsächlich sehen kann, hier ist mein Herr. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, dass dieser Blick oder diese Sichtweise die Voraussetzung bildet für den Darshan der Acha Vigraha, der Form. Man kann die Acha Vigraha, und ich glaube, wir haben mehrmals darüber gesprochen, nur mit dem Bhakti-Blick sehen. Also Bhakti, das heißt Liebe zu Krishna, muss erst im Herzen verankert sein. Und wenn man dann den Deity sieht, dann sieht man also nichts anderes als das göttliche Lila, das göttliche Spiel. Ja, ein gutes Beispiel hierfür ist, also das überzeugt mich sehr, also Srila Prabhupada vom Ratha Yatra Festival, ich glaube in San Francisco, zu seiner Wohnung gefahren wurde, wo er sich aufhielt, der sich zu dem Fahrer umschaute und den Fahrer fragte, habt ihr Konitai tanzen sehen? Sie haben so ekstatisch getanzt. Und der Fahrer, Prabhupada, angeschaut. Natürlich hatte er die Detis von Konitai gesehen, aber er hatte sie nicht tanzen gesehen. Er hatte also die Detis auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen, mehr als statische Form vielleicht, statisch heißt sich nicht verändernd, und Prabhupada hatte etwas anderes gesehen, nicht? Weil er mit einem anderen Herzen und einer anderen Sicht dann schaute, war ihm etwas zugänglich geworden, was ja dem armen Fahrer, will ich mal sagen, verhüllt blieb. So, es ist sehr wichtig, dass wir in unserer spirituellen Kultivierung verstehen, dass es ja eigentlich darum geht, diese so völlig neue Sicht zu entwickeln, die Bhakti-Sicht, die Sicht im Herzen, die uns einfach Krishna offenbar macht. Nun in Chaitanya Bhagavat wird gesagt, wo wir diesen Blick sozusagen üben können. Nämlich, es wird erwähnt, wo Krishna ganz besonders gegenwärtig ist. Also, und zwar Krishna ist überall ganz besonders gegenwärtig für einen Menschen, der eine ganz besondere Sicht hat. Aber wo Krishna für einen Devotee in dieser Welt sichtbar ist und sich auch leicht offenbart. Es gibt also vier Formen. Ich habe auch schon öfters darüber gesprochen, also es wird euch nicht ganz neu sein. Wo Krishna also gegenwärtig ist und sich auch, ich will mal sagen, draus offenbaren kann. Wenn man hier seinen Blick übt, das ist jetzt meine eine etwas moderne Ausdrucksweise. Wenn man da genau hinschaut, mit der Assistenz eines dementsprechenden Sadhanas, einer spirituellen Praxis. Und zwar, die erste Form ist das Bhagavatam. Das Bhagavatam, da ist Krishna gegenwärtig, ohne erst durch eine komplizierte Zeremonie dort installiert zu werden. Krishna ist gegenwärtig im Herzen von Tulasi Devi, weil Tulasi Devi ein reiner Devotee ist. Er ist gegenwärtig in der Ganga. Ganga Mayi ist auch ein reiner Devotee. Und er ist gegenwärtig in den Herzen seiner Devotees. Er nimmt dort eine Rast. Vishram. Govinda Vishram heißt es. Und ich möchte euch sehr gerne jetzt über diese vier diese vier Formen erzählen und wie Krishna sich dort sichtbar machen kann für den Devotee, der ich will mal sagen, mit Hilfe dorthin schaut, mit der Hilfe einer spirituellen Praxis. Das erste ist das Bhagavatam. Krishna offenbart sich im Bhagavatam, da gibt es einen Shloka, wenn der Devotee hört, das Bhagavatam in aufmerksamer Weise hört, dann geht der Herr durch den Kanal des Hörens, so heißt es, in das Lotus des Devotees, in das Lotusherz des Devotees und offenbart sich dort. Richtig zu hören, da gibt es ein Sadhana dafür, das heißt mit gespannter Aufmerksamkeit zu hören. Diese gespannte Aufmerksamkeit kann jemand erst dann erlangen, wenn sein Geist eben ruhig wird und nicht abgelenkt ist. Was also bedeutet, dass er rein eine Gedanken im Herzen, im Geist hat. Es ist so wichtig, dieser Satz. Wenn wir so uns in aufregenden und sozialpolitischen Themen verstricken, Kinder, der Geist wird so beunruhigt, die Vrittis schwanken so hin und her. Man kann gar nicht richtig hören dann, das transzendentale Thema. Der Geist ist rein, da muss man auch dann rein handeln, also rein sprechen und so weiter. Und ihr kennt das. Und dann besteht die Chance, dass man mit gespannter Aufmerksamkeit das Bhagavatam hört. Und durch solches Hören mit gespannter Aufmerksamkeit kann sich Krishna manifestieren. Weil wir uns jetzt schon so lange kennen und ich hier nicht unbedingt eine ganz und gar formelle Bhagavatam-Lecture geben möchte, möchte ich euch von einer eigenen Erfahrung berichten in meinem eigenen Umgang mit diesem Punkt. Ich merke immer, wenn ich wirklich eine Antwort suche, dann bleibt mir fast nichts anderes übrig, als entweder zu Devotees zu gehen oder zu den Schriften zu gehen. Liedertexte sprechen sehr deutlich zu mir, diese Gebete der Mahajans sind sehr deutlich. Und auch oft das Bhagavatam. Und wenn man dann richtig so ein Anliegen hat, ist es wirklich speziell. Der Herr manifestiert sich aus den Seiten des Bhagavatams und ist plötzlich im Herzen. Und die Zufriedenheit im Herzen, die auftritt, wenn der Herr gegenwärtig ist, die ist so wunderbar und spricht mit Worten zu einem, dass man einfach im Bhagavatam die Antwort weiß. So mache ich das jetzt. Hare Krishna. Und dann ist auch immer richtig. Nicht mal hat etwas, der hat sich kurz gezeigt, einen Augenblick hat er uns gezeigt, sich durch die Seiten des Bhagavatams gezeigt. Und man spürt es, dass man plötzlich Hingabe für ihn verspürt. Bhakti, ne? Hier ist eine Bhakti Granta, eine Schrift. Tulasi kann sofort Prema Bhakti geben. Ich habe sehr oft, hören wir ja in den Seiten des Bhagavatams, dass ja wir einen großen Gottgeweihten treffen müssen, der uns helfen kann, Bhakti ins Herz zu bekommen, weil es in seinem Herzen nur noch Bhakti gibt. Nicht? Tulsi Devi ist solch ein großer Devotee. Ich meine, es gibt, also Giriraj ist so ein großer Devotee. Und auch Devotees, die zu denen, also ich kenne einige sehr, sehr nice Devotees, wo ich weiß, dass da Krishna gegenwärtig ist, das spürt man. Und das ist ja, jetzt bei Tulsi, wenn wir bei Tulsi sind, unterschätzt das nicht, diese Wirkung, vor Tulsi zu sitzen, den heiligen Namen zu chanten. Tulsi wird sehr zufrieden, wenn der Devotee den heiligen Namen chantet. Und da kommt eine Response, eine Antwort, die von Tulsi Devi kommt. Ich weiß, dass viele Devotees heutzutage diesen Gedanken für so absolut neu halten, also sagen wir mal unwahrscheinlich vielleicht halten, dass sie nicht kein Vertrauen darin haben können, weil es von Tulsi, aber ich sehe doch nur eine Pflanze. Wie soll denn von einer Pflanze, die hat sogar einen lateinischen Namen im lateinischen Wörterlexikum, wie soll denn da Krishna im Herzen kommen? So denken manche Devotees, ohne das zugeben zu wollen, weil man dann vielleicht kein Prasadam bekommt, weil man dann als Ashraddha Bhakta bezeichnet wird. Nicht? Aber meine lieben Devotees, es ist nicht so. Wir mögen nicht sehen, wie im Herzen von Shivaji, ach, das tut mir schon fast leid, hier so zu sprechen, in Anwesenheit Tulsi. Das ist, also, sorry, ich bin hier so in Fahrt. Hoffentlich sage ich alles richtig, Tulsi Devi. Aber es gibt viele Hinweise in den Heiligen Schriften, dass also Tulsi Devi unglaublich machtvoll Devotees hilft. Das heißt zum Beispiel im Augenblick des Todes, wenn ein Tulsi-Blatt auf die Zunge kommt des Sterbenden, dann geht er zu Krishna. Und das heißt, dass alle heiligen Orte auf einem Tulsi-Blatt residieren. Und es gibt unglaubliche Geschichten. Das würde jetzt zu lange führen, wenn ich euch die alle also auch nur eine richtig erzähle. Das Tulsi da. Und Tulsi gibt uns Krishna, wenn wir Tulsi erfreuen. Deswegen ist ein sehr wichtiges Prinzip, dass wir uns den Devotees, die jetzt kommen, die jetzt erwähnt werden, Tulsi Ganga und den Devotees, in einer dienenden Haltung nähern. Wenn wir die Devotees nicht zufriedenstellen oder Tulsi nicht zufriedenstellen und Ganga nicht zufriedenstellen, offenbaren sie uns nicht Krishna. Deswegen, wir bewässern Tulsi, wir sprechen Gebete zu ihr und wir chanten halt den heiligen Namen vor ihr. Es heißt, also viele Devotees haben das erfahren in Braj. Yamuna Devi ist ja auch so ein großer Devotee. Und wenn man jetzt vor Yamuna Devi chantet, das ist richtig der Tipp der vieler Braj-Devotees. Du musst zu Yamuna gehen. Also mir wurde ich habe ja so viele Freunde von dort, mir wurde da gesagt, wenn du nicht chanten kannst, setz dich zum Ufer der Yamuna und dann geht's los, den ganzen Tag. Am besten, du setz dich in die Yamuna rein. Das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe mich auf so eine Insel dann gesetzt und da tagelang gechantet bei Ramgat. Und da, das wird funktionieren. Ich habe gemerkt, plötzlich ist da was, was man vorher nicht gehabt hatte. So, Tulsi Devi und auch Ganga Devi, letztes Jahr habe ich am Ufer der Ganga mein Seva gemacht, mein Namen Seva. Das ist ein Pure Devotee, wo Pure Krishna Bhakti kommt. Und dann die Devotees. Wenn wir es lernen, hier uns richtig zu verhalten und bemüht sind, werden wir plötzlich die Sicht haben für Krishna. Seht mal, nur durch die Augen der Hingabe und durch keine anderen Augen können wir Krishna erkennen, können wir Krishna sehen in unserem Leben. Wenn wir nicht die Augen der Hingabe haben, dann werden wir ihn einfach nicht wahrnehmen können. Ich möchte euch ein Beispiel aus den indischen Filmen geben. Also ihr seht, ich ringe um euer Verständnis. Deswegen ist mir selbst ein Bollywood-Film nicht zu schade, um den Punkt zu machen. Es gibt da einen Film, den jeder Inder kennt. Also ich habe dieses Beispiel schon oft vor Indern gesehen, die dann schmunzeln und den Punkt verstehen können. Der Film handelt von einem, warte mal, ich kriege das immer durcheinander, ein Hindu-Buben, der ein Muslim-Mädel heiraten möchte. Das gibt also einen unglaublichen Konflikt im Dorf, weil die Gemeinschaften, die Hindu-Gemeinschaft und die Muslim-Gemeinschaft im Kriegsfuß miteinander legen und der Dorfoberhaupt, das Dorfoberhaupt, der heißt, ich weiß jetzt nicht den Namen, ich habe den Film auch nicht gesehen, das möchte ich mir nicht zumuten, dieses Dorfoberhaupt sucht jetzt also den Jungen auf, den Manchu, so heißt er, und sagt, Manchu, warum willst du unbedingt diese Leela heiraten? Das gibt einen Krieg im Dorf. Ich kann dafür sorgen, dass du ein ansprechendes Hindu-Mädel findest, mit guten Qualitäten. Sie kann auch meinetwegen Geld haben und hübsch aussehen und mindestens 30 Sabjis kochen können. Warum wirst du unbedingt diese Leela heiraten? Die ist, erstmal, sie ist Muslim und dann ist sie nicht hübsch, ist nicht gebildet, kann wahrscheinlich gar nicht richtig kochen und so weiter und so fort. Und schaut Manchu sie in den Dorfoberhaupt an und sagt etwas, was weise ist. Das ist also der Satz, auf den es mir jetzt drauf ankommt. Er sagt, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, damit ihr das jetzt richtig in den Bollywood-Krieg mitkriegt. Es gibt niemanden, der schöner ist als Leela, aber du brauchst die Augen von Manchu, um das zu sehen. Ich glaube, alle jungen Männer und Frauen hier können das verstehen. Das ist ein Beispiel, da macht es Klick bei jedem in der westlichen Zivilisation und auch in der Hindu-Zivilisation. Nicht? Es braucht bestimmte Augen, um etwas zu erkennen. Ein anderer kann das nicht erkennen, der diese Augen des, in diesem Fall des Verliebten, nicht hat. Nicht? Es braucht ganz bestimmte Augen. Und wir müssen es lernen, diese Augen der Bhakti zu entwickeln in unserer Praxis. Es ist so wichtig. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann. Ich hoffe, ihr habt das es ist mir gelungen. Ich bin ein bisschen müde heute und kann nicht so viele Themen bringen. Aber es ist mir wirklich so unglaublich wichtig, diese Augen der Bhakti zu entwickeln. Es muss ein Devotee so wichtig sein. Denn nur dann können wir unseren Herrn erkennen. Sonst tut sich unser Herr, das ist seine Art, so ist er nun mal, verbergen vor uns. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santasa Deva Hridayeshu Vilokayanti Yang Syama Sundaram Achintya Guna Achintya Guna Svarupam. Jetzt können wir alle mitsprechen. Govindam Adipurusham Tamaham Vajami. Der Sprecher dieses Verses ist Lord Brahma. Und dem wurde das sehr klar, dass er nicht die Augen der Bhakti hatte, um Krishna zu sehen. Er hatte einen entsetzlichen Fehler gemacht, den er auch sehr bedauerte. Es ging ihm richtig nahe. Er war nach Braj gegangen und hatte Krishna wohl gesehen, hatte aber ihn nicht, also wohl gesehen meine ich, hatte ihn wahrgenommen, aber hatte ihn nicht richtig erkannt, hatte ihn gesehen und nicht gesehen. und hatte dann, ihr kennt das alle, die Kuhhirtenjungen, seine liebsten Freunde, gestohlen von Krishna, was Krishna, das war ein schweres Vergehen, schwerer als das Vergehen von Indra, war das Vergehen von Brahma, weil er Krishnas Freunde von ihm getrennt hatte. Indra hatte eigentlich durch sein Regenattentat oder Monsun oder was weiß ich, Zerstörungsattentat, die Brijbasi alle mit Krishna zusammengebracht. Die waren für 7 Tage zusammen mit ihm und Krishna fand das super. Also dieses Zusammensein, nicht? Tag und Nacht hatten die ja ihren Austausch. Aber Brahma hatte versucht, sie zu trennen. Krishna war da eben sehr, überhaupt nicht gewogen, deswegen das Gegenteil. Brahma hatte das erkannt, seinen Fehler erkannt und hatte dann Sanatana Goswami hatte gesagt, er hat seine Gebete schnell dargebracht, aber er hatte dieses fürchterliche unsichere Gefühl. Er hat gesagt, ich gehe jetzt am besten gleich, ich gehöre in diesen heiligen Raum noch nicht herein. Der war so hektisch am sich verabschieden sozusagen, weil er hatte Krishna nicht wahrgenommen. So diese Augen der Bhakti, ne, zu entwickeln, sollte das vornehmste Ziel unseres Lebens sein, diesen Blick richtig einzustellen, diese verkehrte Intelligenz, unsere Viparya-Yasmriti, wieder zu einer richtigen Sichtweise zu bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Da brauchen wir alle Hilfe, die wir bekommen können. Wir müssen beten. Sehen, dass unsere Einstellung stimmt. Auch bereit sein, unsere Einstellung zu überprüfen. Sodass wir Krishna dann, diesen richtigen Krishna-Dasein, der nur in Liebe möglich ist, wahrnehmen können. Ich weiß, dass Srila Prabhupada das sehr, dass er immer sehr bewegt wurde, wenn er darüber sprach. Er sagte zum Beispiel, wenn er die Devotees installierte, sagte er zu Krishna. Ihm war klar, die Devotees können Krishna jetzt noch nicht sehen, weil sie ja so frisch und so grün hinter den Ohren sind. Wie sollen sie auch Krishna wahrnehmen? Und da hat er manchmal zu Krishna gebetet, oh Krishna, Krishna, hat er gebetet, ich lasse dich jetzt in den Händen dieser Mlechas. I'm very sorry. Aber sie müssen ja Deity-Verehrung machen. Und er war da in Zwiespalt, seinen geliebten Herrn in den Händen der Devotees zu lassen, die noch nicht die Sicht hatten. Ich habe Prabhupada selber an diesem Punkt gesehen und wurde eigentlich, es gibt viele, viele, viele Dinge, die eine bedingte Seele dazu bewegen, zu versuchen, den Pfad der Bhakti zu gehen. Aber bei mir war es eines der vielen, vielen Dinge, die ich euch, das habe ich nicht oft erzählt, aber weil ich jetzt zu diesem Thema komme und mir es so wichtig ist, dass ihr das richtig versteht, wie ich versuche, das zu vermitteln, möchte ich euch gerne etwas sagen, etwas beichten. Ich bin ja nach London gegangen, weil ich in Erwägung zog, ernsthaft den Weg des Bhaktas zu gehen, des Devotees zu gehen. Und es war sehr, sehr schwierig. Mir wurden sehr viele Hindernisse in den Weg geräumt von Maya, um diesen Weg zu gehen. Also zum Beispiel meine Freunde kamen alle an und ihr wisst ja, wie wichtig in jungen Jahren Freundschaften sind und haben versucht, mich abzubringen. Da kam also vielleicht, also ich hatte auch nicht so viele enge Freunde, aber alle engen Freunde kamen an, um mich eines anderen zu überzeugen. Mir wurde die Erbschaft gekündigt und man ist ja so versessen auf Geld, wenn man noch nicht einen höheren Geschmack hatte. Mein Großvater rief mich an sein Sterbebett und so weiter und so fort. Irgendwann war das sehr anstrengend. Und anyways, ich habe immer gesagt, ich will jetzt erst Prabhupada sehen und dann kann ich meine Entscheidung treffen, ob ich den Weg des Krishna-Bewusstseins gehe oder nicht. Und anyways, als ich so richtig im Höhepunkt meiner also so eine Krise hatte und fast schon wieder in meiner früheren Welt war, da war Prabhupada im Tempel gegenwärtig und er gab seine Vorlesung, dann gingen wir nach unten, um Prasadam zu nehmen und er blieb entweder noch, er gab nicht jeden Morgen die Vorlesung, nach der Vorlesung blieb er meistens noch für sich alleine im Tempel oder wenn er nicht die Vorlesung gegeben hatte am Morgen, dann ging er von seinem Zimmer nach unten, um Darshan bei den Dedis zu nehmen. Und ich weiß noch, dieses eine Mal, wo es mir so schlecht ging, nahm ich kein Frühstück zu mir, was also eine außergewöhnliche Leistung für mich damals darstellte, und wollte jetzt unbedingt dabei sein, wie Prabhupada sein Darshan bei den Dedis nimmt. Und ich habe dann etwas getan, also ich habe mich versteckt und habe dann, weil es war klar, Prabhupada wollte allein mit den Dedis sein, das hatte sein Sekretär gesagt und das haben wir auch alle respektiert, außer ich halt. Und war dann so und habe Prabhupada erlebt vor den Dedis und ist mir sehr nahe gegangen. Prabhupada war sehr bewegt vor den Dedis. Ich möchte nur so viel sagen. Und das war mein erster Eindruck. Nun, irgendwie bekam ich die Mercy, also den Service, den alle Bhaktas wollten. Ich konnte das Deti-Geschirr waschen. Und einmal, so weiß ich noch heute, wurde ich dann plötzlich vor den Tempelpräsidenten zitiert. Und es ist eines meiner ekstatischsten Erfahrungen mit Srila Prabhupada, das jetzt geschieht. Ich wurde total niedergemacht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das damals bedeutete. Damals waren wir sehr streng miteinander. Wenn Fehler vorlagen, dann wurde also nicht tausendmal um Vergebung gebeten, bevor man den Fehler erwähnt hatte, sondern da waren alle Kanonen offen. Und ich wurde also richtig, was fällt dir an? Du schmutziger Hippie. So ging das los. Ich dachte, okay. Und habe so den extra Widerstandsschalter eingestellt. Und das über mich. Ja, habe ich gesagt, nur warum erregst du dich? Was habe ich denn jetzt schon wieder verkehrt gemacht? Und dann sagte er, Prabhupada hat mich gerufen. Er hat gesagt, dass Krishna sich bei ihm beschwert hätte, dass die Plates, die ihm geboten, also auf denen ihm das Prasadam serviert wurde, schmutzig waren. Das heißt, die Überreste der vergangenen Opferung waren noch drin. Und dass der Abwäscher sich doch gefälligst mal konzentrieren solle, wenn er abwäscht. Und der Tempelpräsident war also jetzt zu dem Koch gegangen. Es war so ein Devotee von Malaysien, der also laufend unter Zeitnot litt. Der hat also in letzter Sekunde, das war eine Hektik in dem Deity-Raum, der musste nämlich der musste das Frühstück kochen und dann noch für Krishna und der war also ein bisschen überfordert und hat das da einfach in die Plates geklatscht, sage ich jetzt mal auf Norddeutsch, also in Schnelltempo reingetan, damit es schnell zum Altar kam und hat nicht gesehen, dass die Plates nicht gut gespült waren. Oh, der Krishna! Und für mich ging eine Also ich hatte da Vertrauen gekriegt, dass Prabhupada mit Krishna sprach. Denn es stimmte, ich war unkonzentriert, weil ich so gelitten, also so in dieser Krise stand. Was soll ich machen? Soll ich ein Devotee werden oder soll ich in meine alten Lebenswege zurückgehen? Und das war eines der Dinge, die mich total begeistert hat. Prabhupada hat eine andere Sicht zu den Deities gehabt. Und die Deities haben sich ihm offenbart. Und so ein kleines, ja, so haben aus ihrem Haushalt berichtet. Ihr Haushalt wurde nicht zufriedenstellend gemanagt und zufriedenstellend gemacht. Und ich wollte euch das erzählen. So diese Sicht der Bhakti, die wollen wir auch haben. Prabhupada hat uns gesagt, in unserem Herzen ist alles gegenwärtig, damit wir Krishna wahrnehmen können. Es ist alles da. Wir haben eine Maschine im Herzen, sagt er, auf seine Weise. You have a machine in your heart? You know, er sagte, there is a TV in your heart, ein Fernsehen in eurem Herzen, and God is also there, and you can see him, and you can speak with him, und Prabhupada hat das so richtig rübergebracht, provided you repair the machine, vorausgesetzt, ihr repariert die Maschine. Und bei Prabhupada war das so, er sprach mit Krishna, Krishna sagte ihm, so ein Haushaltsdetail, will ich mal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schweiz auch dazu sagt, Haushalt, also was alles mit dem Haushalt zu tun hat, Krishnas Haushaltsdetail. Und ich wusste, also hier ist die einzige Person in meinem Leben, der ich wahrscheinlich folgen kann mit meiner aufsässigen Mentalität. Und ging dann, in, ja, boah, ich bin ja noch dabei, ihm zu folgen. Ja, das ist eine kleine Geschichte, die ich euch gerne offenbaren wollte, um eurem Herzen Freude heute zu machen und diesen Punkt zu illustrieren mit ihr Krishna Bhakti. Das ist die Sicht, um den Herrn wahrzunehmen. Gut, dann habe ich, glaube ich, mein Zeitlimit erreicht. Habt ihr zu dem Thema oder auch meinetwegen anderen Themen, weil ich heute Zürich verlassen möchte, noch eine Frage? Ist klar. Ich möchte euch noch etwas sagen, den Eindruck, ein kleines Feedback von meinem Besuch hier in Zürich geben. Ich war ja jetzt sehr viel unterwegs, das heißt, ja, in Südafrika und in Amerika und davor auch. Also ich müsste jetzt meinen Zeitplan betrachten, um euch genau sagen zu können, wo ich alles war. Und es war sehr, sehr, sehr nice auf eine Weise, also sehr vielseitig. Und es waren sehr große Programme für mich organisiert worden, mit sehr vielen Devotees. Und ich komme dann natürlich aus so einer Erfahrung, so einer, ja, 250.000 Leute beim Ratha Yatra in Durban und Hunderte bei den Programmen, die in Amerika. Kommen dann zurück in das kleine Europa sozusagen. Aber was mir wirklich auffällt, ist, dass dieses unser Züricher Tempel eine so anziehende Möglichkeit gibt, um selber spirituelles Leben zu praktizieren. Es ist wirklich eine ruhige Atmosphäre im Tempel. Man kann sich konzentrieren auf den Sadhana. Das habe ich als sehr schön empfunden. Ich hatte sehr schöne Momente und ich sehe halt in den öffentlichen Programmen, die ich hier gab, besonders dieses eine Programm, wo ich also ganz, ganz neue Leute traf, wie offen die Bevölkerung eigentlich ist für Spiritualität. Das ist mir richtig aufgefallen. Ich war nicht darauf gefasst. Ich hatte so ein dieses Programm mit ganz neuen Leuten, die nie was von Krishna-Bewusstsein gehört hatten. Und ich möchte euch sehr aufrichtig bitten, eure spirituelle Praxis sehr ernst zu nehmen, besonders das Chanten des heiligen Namens. Und die Bhakti sich zu entwickeln. Ich glaube, dass die Menschen sehr, sehr begierig sind. Und unsere eigenen Devotees sind sehr begierig, diese zu entwickeln. Ich möchte auch euch sehr inspirieren, dieses Sonntagschanten, dieses Sonntagabendchanten sehr wahrzunehmen zu eurem spirituellen Leben. Da geschieht etwas sehr, sehr Schönes. Ich habe mit einigen Devotees gesprochen, die den gleichen Eindruck teilten. Unsere Devotees sind da sehr, sehr zufrieden. Da ist richtig eine unglaublich spirituelle Atmosphäre in dem Raum. Ich möchte euch auch bitten, Madhava, der wirklich auch mit Bhakti singt, das ist nicht nur eine schöne, interessante Stimme, sondern das Bhakti da zu inspirieren, in diesen Abend zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine richtige Kirtan-Kultur dann hier entstehen könnte. Und das Singen vor den Deities ist halt sehr, sehr machtvoll. Prabhupada hatte gesagt, dass das alle Schwierigkeiten, die wir in unserem persönlichen Entwicklungsweg haben, beiseite räumen kann. Also da möchte ich euch doch sehr inspirieren, dann teilzunehmen. Das ist mir so gegangen. Ich bin ja öfter schon dabei gewesen. Es war sehr eindrucksvoll wieder. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute in eurem spirituellen Werdegang und dass ihr die Aufgaben, die Krishna euch gestellt hat, erst mal seht und sie dann auch begeistert angeht und die Kraft dazu auch habt. Und ich wünsche euch und eurem Tempel alles Gute. Ich möchte gerne versuchen, zum Ratha Yatra Fest zu kommen, aber ich möchte unbedingt bitten, ich glaube, das geht wohl an unseren Nayana Manjari, auch anderen Devotees zu bitten, zu kommen, also die anderen Swamis, die gut singen können und eine schöne Atmosphäre verbreiten können, die einzuladen, weil ich noch nicht ganz sicher bin. Es ist halt so, wir haben dann auch in München unser Ratha Yatra, jedenfalls nach meiner Information. Und wenn da keiner kommt, also keine ältere Devotee kommt, dann weiß ich, dass die Münchner Devotees also sehr also fordern werden. Du hast uns zuerst zugesagt und dann bin ich in einer schwierigen Situation. Also besser ihr belegt das Ratha Yatra schon jetzt parallel. Und wenn ich kommen kann, was ich sehr hoffe, dann ist je mehr, je besser. Also I always speak English with you. You understood this German also? I just don't know if you can speak German. You understood, yeah. So please, on the email, everyone please come. No one is here, und so weiter. Gut. Dann, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Pema Nandi Hari Hari Bol.